Ich bin vom Kastelruther Spatzenfest Moderationswochenende nach Hause gefahren. Ich hatte 40.000 Menschen vor mir über ein Wochenende und ich kam nach Hause und habe gesagt, Schatz, ich bin zu Hause. Ich muss dir gleich was erzählen und sie hat gesagt, ja, aber stell erst mal die gelben Säcke raus.
Das erdet. Hansi Vogt, der Entertainer und offizielle Schwarzwaldbotschafter, war mein Gast im SWR 4 Promi-Talk. Freundlich, fröhlich, aber auch nachdenklich, was ihm viele ja gar nicht so zutrauen, wenn sie ihn nur von der Bühne kennen oder aus dem Fernsehen, zum Beispiel als Frau Weber. Hansi Vogt hat eine interessante Lebensgeschichte und er guckt über den Tellerrand raus, sogar wenn da eine schöne Schwarzwälder Kirschtorte drauf liegt. Ich wünsche viel Spaß mit Hansi Vogt.
Assenheimers Promi Talk von SWR 4.
Der SWR 4 Promi Talk heute mit einem unglaublich vielseitigen Entertainer. Hansi Vogt ist bei mir. Herzlich willkommen, Hansi.
Ja, ich freue mich sehr. Herzlichen Dank für die Einladung und ein Gruß an alle, die gerade zuhören.
Mhm. Entertainer ist so ein guter alter Begriff, der auf dich aber voll passt, weil du ganz breit aufgestellt bist. Ja. So ein bisschen wie die, das soll nicht despektierlich klingen, aber wie diese alten Helden, diese Peter Frankenfels und Peter Alexander und Rudi Carrell, die alles konnten. Die konnten moderieren, die konnten singen. Die waren eigentlich frühe Comedians, kann man sagen.
Komödianten.
Und damit haben wir schon ein paar deiner Säulen genannt, oder?
Ja, das stimmt schon. Also ich bin von Anfang an sehr breit aufgestellt in meinem Business. Das lag vielleicht auch daran, weil mein Vater damals große Zweifel hatte mit meiner Karriere. Der hat dann irgendwann gesagt, also wenn du in die Selbstständigkeit gehst als Künstler, dann schau, dass das irgendwie vier Säulen sind. Der Stuhl steht auf vier Beinen. Mhm. Wenn ein Bein mal abbricht, fällt der Stuhl nicht um.
Okay, sag uns nochmal die vier Stuhlbeine, dass wir das beisammen
Sänger,
haben.
Sänger, Comedian, Bauchredner und Moderator und der vierte, die vierte Säule ist, sage ich mal, Business, also Schwarzwaldbotschafter, Netzwerk, so das ist so und Schreiben und so, das ist so das klassische vierte Stuhlbein.
Das vierte Stuhlbein ist auch sehr interessant, das ist nämlich der Unternehmer Hansi Vogt.
Genau.
Auf den können wir nachher natürlich auch ein bisschen schauen.
Richtig.
Aber weil du gerade so schön gesagt hast, dein Vater war damals skeptisch, kommst aus einer ganz bodenständigen Familie vom Feldberg.
Total.
Da kann man jetzt nicht sagen, irgendwie, das war die flippige Künstlerfamilie, die gesagt hat, naja, dann macht der Hansi das halt auch. Sondern du bist da so ein bisschen raus.
Klar, ich bin der Sohn, der komplett rausgeflogen ist aus der Realität. Sag ich mal, mein Vater hat ein Sägewerk betrieben. Mhm. Mein ältester Bruder wurde Sägewerker, der zweite Schreiner. Ich sollte Zimmermann werden und wollte aber mit 16, 17 schon auf die Schauspielschule und dann hat mein Vater gesagt, nein, auf keinen Fall. Der muss auch ein Handwerk erlernen und deshalb bin ich staatlich geprüfter Getreidekosmetiker geworden, also Bäcker, Konditor und habe halt dann mit 20 die Bretter, die die Welt bedeuten dürfen, selber betreten mit Form von Band und dann ging es los.
Mhm. Jetzt hättest du damals, das war glaube ich 1987, ging das richtig los?
88. Ja,
88,
genau.
Da hätte man damals auch sagen können, ich mache mir eine schöne Sicherheitsnadel ins Ohr, lass mir einen Irokesen schneiden und gehe mal völlig raus und zeig der Familie mal, dass es auch ganz wild geht. Du bist aber schon relativ nah an der traditionellen Welt des Schwarzwalds geblieben, auch mit deiner Musik dann.
Ja.
Also sprich, die Bindung war schon stark.
Ja, die Bindung kam ja ursprünglich aus der Trachtenkapelle. Ich habe ja da schon Programme moderiert, als Conferencier sozusagen. Mhm. Und dann war es ja klar, dass die Bindung jetzt, sage ich mal, in die volkstümliche Richtung ginge. Schon allein auch, weil wir zu Hause in der Familie Hausmusik gemacht haben. Aha. Und wir alle auch Blasinstrumente erlernt haben. Und dann war es ganz klar, dass es irgendwie in die Richtung geht, von dieser Musikrichtung. Alles andere wäre für mich jetzt auch schwierig gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das war so der Weg.
Also da gab es nicht den großen Rebellen, gab es da nicht in deinem Kinderzimmer, dass du da irgendwie komplett in die andere Richtung auch mal gegangen bist?
Nee, der Rebell war da nicht da. Der war nur bei meinem Vater vielleicht so weit verbreitet, dass er gesagt hat, ja, von der Musik kann man ja nicht leben. Man muss ja was schaffen.
Aha,
wir sind ja hier im Ländle und da müssen wir ein bisschen was schaffen. Und Musik machen war für ihn ja nicht wirklich Arbeit.
Ja.
Das ist ja Freizeit, das ist Kunst und darum verstehe ich ihn heute. Ich habe selber zwei Kinder und wenn mein Sohn jetzt zu mir kommt und sagt, du hör mal zu, ich mache jetzt ein bisschen so Hip-Hop oder irgendwie Rap und so, ich probiere mal was. Und dann hätte ich auch große Sorge, ob das natürlich dann vielleicht für später dann reicht.
Wie hat deine Mutter damals reagiert? Hat die dir da den Rücken gestärkt oder hatte ich schon auch gesagt, Bub, erst mal was Gescheites?
Ich glaube, meine Mama hat 5 Buben großgezogen, das will was heißen, ohne Nanny. Mhm. Und ich glaube, sie hatte gar keine Zeit, um drüber nachzudenken, weil es war so ein Terminplan bei ihr. Und ich bin ihr von Herzen dankbar für das, was sie geleistet hat in ihrem Leben.
5 Buben?
Ja.
Das ist richtig. Das ist richtig Kino.
Das ist richtig. Großes Kino sogar, mit Gästehaus und mit Sägewerk und jeden Tag rund um die Uhr die Oma Emma auch noch im Haus hin und wieder. Also das war schon krass.
Ja. Und die Brüder, was haben die gesagt, als der Hansi gemeint hat, ich gehe jetzt mal den anderen Weg?
Ja gut, das hat natürlich, am Anfang war das völlig normal, aber wo die ersten Fernsehsendungen kamen, war das natürlich dann schon was Besonderes. Vor allen Dingen, und das muss man natürlich ganz klipp und klar sagen, als die erste Sendung kam, als das Mitglied der Familie als etwas ältere Dame über die Bildschirmröhre flimmerte, da war natürlich Furore im Haus. Also Frau Weber hat natürlich eingeschlagen, in der Familie und auch extern wie eine Bombe. Das muss man schon wirklich sagen. Ja. Also da war am Anfang schon große Irritation.
Ja.
Und ich habe ja am Anfang auch nicht gewusst, was passiert jetzt da. Ja. Aber es ist ja ein bisschen so auf dem Land, wenn der Stammtisch nach der dritten, vierten Sendung sagt, ah, das ist aber echt lustig, was der macht.
Ja.
Dann wächst natürlich auch das Selbstvertrauen.
Ja.
Und dann sagt man auch, ja, du, also das muss jetzt dann doch schon ganz gut funktionieren.
Hätte aber auch schief gehen können, sprich, ne? Weil
kann hätte wirklich auch schief gehen können. Ja. Ist auch eine polarisierende Figur, muss man ganz klipp und klar sagen. Mhm. Gibt es jetzt über 20 Jahre. Hat mir unfassbar viel Glück gebracht.
Mhm.
Funktioniert nach wie vor mega. Also bei Firmengalas, bei großen Auftritten, jetzt auch gerade in der vergangene Woche in Balingen, große Landesgarten, also Gartenschau, Riesenbühne, 2.500 Leute, die Leute haben gelacht und haben sich erfreut an dieser Figur.
Bist du dabei? Du kannst sie immer abrufen, oder?
Ja, ich kann sie immer abrufen, Herr Rasenheimer, ich grüße Sie herzlich, ich freue mich sehr, dass ich heute mit dabei sein. Sehr schön hier, sehr schön, ein bisschen warm.
Frau Weber, glaube ich, hat für dich auch künstlerisch eine tolle Funktion, weil die kann natürlich auch mal Sachen sagen, die der Hansi nicht sagen darf.
Ich finde diese Figur für mich perfekt, weil ich ganz oft bei ganz normalen Businessveranstaltungen als Moderator sehr seriös durch das Programm führen kann. Aber mit dieser Figur, wie du es schon ansprichst, alles, sag ich mal, was jetzt, sag ich mal, etwas auf der Kippe liegt in dieser Firma oder mit den Personen, die vor Ort sind, kann die Frau Weber natürlich mega aufnehmen. Weißt du, da wird der Bürgermeister gelobt, da wird der Landrat gelobt. Und die Frau Weber kann natürlich dann auch gerne mal so 2-3 Floskeln rauslassen, was halt gerade da nicht so lobend erwähnt worden ist. Und das macht so unfassbar viel Laune.
Sprich, Frau Weber könnte dann auch mal sagen, so im Scherz, dass der Bürgermeister vielleicht halt auch mal, keine Ahnung, mal einen über den Durst trinkt oder.
Nee, das reicht schon, wenn ich nur sage, Herr Bürgermeister oder Herr Stadtrat oder Herr Landrat, halten Sie mal bitte beide Hände in den Himmel und dann kann ich sagen, so sieht's aus, wenn die Politik ins Leere greift. Und dann kriegen die Leute ja schon suffisant mit, ja klar, wir haben gerade relativ viel am Start, egal wer an der Regierung gerade sitzt. Mhm. Wir haben ja wirklich viele Themen, wo man dann auch sagt, okay, das muss man jetzt auch nicht wirklich gerade verstehen, was der Herr oder die Dame gerade im Moment so über den Äther laufen lässt oder in die Kamera reinspricht. Also das ist schon krass. Und die Frau Weber kann es schön aufnehmen, kabarettistisch, komödiantisch, aber auch so, dass es jeder gut versteht.
Mhm. Nochmal zurück zu deinen Eltern oder zu deiner Familie, die dich da dann gesehen hat als Frau Weber und dann vielleicht erstmal schlucken musste, weil sie dachte, was macht der da?
Ja, das war natürlich, mein Vater war natürlich in allen Vereinen, also Schwarzwaldverein, Musikverein, Feuerwehr, Gemeinderat, Kirchenrat. Und das war ja, ich meine, Zeit, wir reden jetzt mal von 25 Jahren zurück. Es gab kein Social Media, es gab kein Internet schon gerade am Anfang, aber wirklich noch sehr, sehr dünn und es gab kein Facebook. Und das war ein Medium, der fröhliche Alltag mit Heinz Siebeneicher, es war ein Paradepaar, muss man sagen. Er war so ein bisschen der knorzige, selbstbestimmende Mann in dieser Sendung und jetzt kam diese schnorrige Dame und hat ihm natürlich ein bisschen über den Mund gefahren und es hat super, super gepasst. Ich danke auch dem Dr. Peter Ruhr, der hat ein gutes Händchen damals gehabt für diese Figur, er hat sie auch mit mir zusammen geformt und hat da auch sehr viel Freude selber dran gehabt.
Du hast relativ früh, glaube ich, da Vertrauen gespürt auch, oder?
Ja, also absolut. Er hat immer gesagt, mach du, Es ist immer schwierig in einer Redaktionssitzung, das weißt du selber, Humor. Ja. Ja, ich würde dann von links kommen und dann würde ich dann das sagen und er müsste das sagen und so. Ja, meinst du, das funktioniert und so? Aber das habe ich jetzt ja jahrelang auch bei Immer wieder Sonntags mit Stefan Ross am Sonntagmorgen präsentiert. Und es ist nicht immer ganz einfach, weil man einfach vor Ort die Pointen dann so setzen muss und kann, wie es halt dann auch der Zufall zulässt.
Mhm. Ja. Und du hast gesagt, Humor polarisiert auch. Das heißt, es gibt dann glühende Anhänger, die sagen, Hansi Vogt und Frau Weber, großartig.
Genau.
Und es gibt die, sagen, wenn der kommt, dann bin ich weg.
Ja.
Da muss man auch ein breites Kreuz haben. Natürlich Zuspruch tut gut, wissen wir alle.
Ja.
Kritik kann hart treffen.
Ja, aber sie hat mich immer so getroffen, dass ich auch mit mir selber sehr stark ins Gebet gegangen bin. Mhm. Habe gesagt, okay, ist es vielleicht so oder so. Aber letztendlich ist es natürlich immer eine Gratwanderung. Und ich konnte natürlich den Leuten, die jetzt sagen, ich kann mit Frau Weber nichts anfangen, dann sage ich, das ist doch super, du musst es ja gar nicht angucken. Du kannst ja alle meine anderen künstlerischen Projekte, kannst ja verfolgen. Du kannst mich als Moderator, als Sänger, das geht ja. Du musst ja diese Figur nicht gut finden, weil die Figur ist eine Kunstfigur und es ist ein Teil von meiner künstlerischen Arbeit. Und solange sie gebucht wird und solange ich vor Ort nicht ausgepfiffen werde, weil die Leute es sie lieben, es ist mega. Wenn ich zum Beispiel bei manchen Veranstaltungen schon hinter der Bühne, nur hinterm Vorhang stehe und sage, wo geht's denn hier raus? Und unten lachen schon alle. Dann habe ich alles richtig gemacht.
Weil du gerade gesagt hast, Selbstkritik, also dass du dich immer wieder auch hinterfragst, kann es mal sein, du bist Firmengala zum Beispiel und merkst, du hast nicht den richtigen Ton getroffen. Der Abend war zwar ein Erfolg, den Leuten hat es gefallen, aber du sitzt nachher im Auto und gehst es nochmal im Geiste durch und sagst, ah Mensch, mit dem Vorstandsvorsitzenden hätte ich aber vielleicht noch ein bisschen mehr draufhauen können oder da war ich vielleicht zu schnottrig oder sowas. Passiert es oder kletterst du ins Auto und sagst, Abend vorbei, was kommt morgen?
Ich bin sehr, sehr, sehr selbstkritisch. Also mein engeres Umfeld sagt so manchmal, du machst dir viel zu viel Gedanken. Ich bin aber einer, der schon vor Ort auch mal sagen kann, auf der Bühne, ich habe da, glaube ich, gerade eben einen kleinen Fehler gemacht. Ich möchte mich dafür gleich entschuldigen, weil ich bin auch nur ein Mensch und ich bin zwar sehr gut vorbereitet auf diese Veranstaltung, aber ich habe jetzt trotzdem das jetzt nicht so präsentiert, wie es eigentlich jetzt von mir oder im Vorfeld angestellt. Und das macht es sympathisch. Das macht es extrem sympathisch.
Gibt es da ein Beispiel? Also was können das für so Patzer sein, die einem da mal passieren?
Nein, das geht ja schon los, dass du vielleicht den Namen falsch aussprichst oder einen Titel falsch aussprichst oder so, irgendwas vielleicht auf der Karte, der richtig steht und du hast ihn falsch ausgesprochen oder nochmal falsch betont. Und dann kann man ja einfach in der Moderation schon sagen, es tut mir leid, ich habe, glaube ich, Ihren Namen falsch ausgesprochen, helfen Sie mir nochmal ganz kurz, es war jetzt auch nicht so. Und das macht sympathisch, ich bin da auch einer, der ganz offen mit dem Thema umgeht. Und es ist natürlich auch so, man kommt zu Veranstaltungen und jeder hat so seine Vorstellungen. Gerade jetzt businessmäßig ist so, dass die Firmenleitung ganz viel Wert liegt auf hohes Niveau und aber die Mitarbeiter, die sind ja eigentlich das Gut dieser Firma, die halten den Laden in Schwung und die sind ja ein bisschen, sag ich mal, gern auch mal wieder hemdsärmelig und die sagen, jetzt feiern wir 75-jähriges Jubiläum, hoffentlich redet die nicht so lange oder Hansi, der haut dann auf den Putz und dann bist du im Endeffekt immer so ein bisschen der Gradmesser für, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir das alles durchkriegen und hinterher machen wir Party, aber dann darf die Party auch nicht zu spät kommen und so. Ich bin ja sehr viel auch schon bei den Firmen im Vorgespräch, also ich moderiere zum Beispiel bei der Fischer Unternehmensgruppe die Jahresjubilarfeier jedes Jahr und auch da muss man immer wieder gucken, wie positioniert man die Jubilare, den Chef, die Mitarbeiter und die Reinemacher vor.
Muss man so austarieren, dass da keiner
das sich... Das ist das Salz in der Suppe.
Ja. Ich stelle mir das aber eh schwierig vor, so Firmen feiern, die unten wollen vielleicht, wie du gesagt hast, hoffentlich reden die nicht zu viel. Ne? Die wollen schwätzen, die wollen Bierle trinken und dann ist auf der Bühne zu viel geplant. Ja. Das heißt, du kannst dich dann auch zurücknehmen, kannst sagen, damit das hier funktioniert, muss ich vielleicht einfach auch mal, keine Ahnung, einen Teil der Show knicken.
Das Schöne ist doch die langjährige Erfahrung. Ich habe hier Cannstatter Wasen, Volksfest und Party und alles gemacht und ich weiß natürlich auch letztendlich, das wieder einzusetzen spontan. Also ich kann einfach diese, nennen wir sie Schublade, ziehen und kann dann sagen, so, jetzt machen wir einfach 7, 8 oder 10 Minuten diese Variante und kommen dann aber wieder ins andere Fahrwasser zurück. Ich kann auch spontan, wenn jetzt ich nicht weiß, dass der Chef jetzt noch einen Mitarbeiter, der nicht mehr unter uns ist, ehren möchte und es auf einmal die Stimmung von 100 auf 0 runterkippt, dann nehme ich meine Klarinette und spiele nach der Ansage eine Nummer und dann kommt der Chef und sagt, das war ja jetzt mega. Mhm. Und da bin ich einfach sehr, sehr breit und sehr, sehr flexibel aufgestellt.
Ja, weil ich kenne auch Künstler, die sagen, es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, es gibt nichts Lukrativeres, aber auch nichts Schlimmeres als Firmenveranstaltungen.
Ja, aber mich reizt es immer wieder, weil ich natürlich keine Angst davor habe, weil ich eben das, was du am Anfang gesagt hast, ich bin eigentlich Entertainer. Mhm. Und ein Entertainer, der kann das, der hat die Facetten, der weiß, sensibel zu eruieren, was brauche ich jetzt als nächstes. Also meine Frau sagt ganz oft, du hast es ja schon wieder vorhergesehen, dass das jetzt in die Richtung geht oder in die Richtung. Ich sage, ja, so ungefähr kriegt man Menschenkenntnisse und kriegt auch so einen gewissen Überblick, wenn man schon an die Location kommt, dann denkt man, ah, okay, so und so und so. Und das ist eben dieser Denker, der im Vorfeld halt auch sich dementsprechend vorbereitet, auch viele Kärtchen hat und dann den Vorteil hat, halt ganz schnell was vorzuholen, was halt irgendwo ganz hinten drin so schlummert.
Also ist es natürlich ein total falsches Bild, wenn man sagt, der Hansi Vogt, der kommt dann, der fährt vor, strahlt und dann stellt er sich dann hin und dann macht er das.
Ja, du hast ja ganz am Anfang die großen Namen erwähnt und diese großen Namen, die haben immer gesagt, wer nichts in den Ärmel reinsteckt, der kann nichts rausholen. Und das ist mein Ding. Also ich trainiere und übe zu Hause immer wieder neue Gags, immer wieder alte Gags, immer wieder Karteikarten gucken. Es kann sein, ich brauche den einen nie, aber es kann sein, er funktioniert genau in dem Moment. Zum Beispiel bei der Black Forest Line, Eröffnung von der neuen Hängebrücke im Hochschwarzwald. Die habe ich moderiert mit einem großen Ensemble von Menschen, die dann alle neben mir standen. Und es ist morgens 11 Uhr. Und dann hat einer so einen relativ, ich will nicht sagen, flapsigen Gag gemacht. Und man hat gemerkt, oh, das war jetzt eben schwierig gerade. Und dann konnte ich sofort reagieren und das entschärfen. Und dann haben hinterher Leute zu mir gesagt, hey, den hast du ja super vom Eis geholt. Also das war super. Auch so muss es halt laufen.
Auch schon mal absichtlich einen hängen lassen mit seinem blöden Gag?
Absichtlich schon mal gar nicht, aber es gibt manchmal einfach so auch so Charakteren, Menschen, wo du dann sagst, also das lassen wir jetzt einfach mal im Raum stehen.
Ja.
Ich muss ja auch nicht jedes Mal der Rettungssanitäter sein. Ja,
soll er mal selber regeln.
Genau.
Ja. Wie schwierig ist es für dich, Social Media, oder fangen wir mal einfacher an, Kamerahandys, also damit ging es ja eigentlich los, dass eigentlich jeder Auftritt jetzt dann weiterverwertet werden kann, wenn du mal, konntest du früher auch mit deinen Figuren, meine, du hast auch noch deine Bauchrednerfiguren, also du kannst den allen so unterschiedliche Charaktere geben, der eine darf ein bisschen böser, ein bisschen frecher, ein bisschen so. Jetzt wird das alles eingefangen und dann kann man sagen, Hansi Vogt gestern, skandalös, hört mal, was der gesagt hat hier, der ist ein, was weiß ich.
Das ist ein heikles Thema geworden, also es blockiert den Künstler auch ein bisschen, also gerade den Entertainer, weil wir natürlich immer auf dieser Gratwanderung unterwegs sind, wie setze ich jetzt einen Gag oder so, und er kann ja auch ganz anders aufgenommen werden, wenn man ihn dementsprechend kürzt oder falsch zusammenschneidet. Großes Thema. Es hat natürlich extrem zugenommen, ich hatte jetzt erst vor kurzem einen Auftritt in der Schweiz, wo ich völlig überrascht war, dass also über 50% des Publikums hat gefilmt. Und zwar die komplette Bauchrednernummer mit meiner kleinen Lilly. Und die geht ja mal so 15 Minuten, jeder Gag. Und das in der Schweiz hat mich total überrascht, weil ich ja dann auch, sage ich mal, anders agieren muss mit dem Humor. Die Schweizer sind manchmal ein bisschen anders, je nachdem, in welchem Bundesland man da unterwegs ist. Und ich habe dann, glaube ich, 10 oder 15 Minuten nach meinem Auftritt schon die ersten Passagen mit 7, 8, 9 Minuten im Netz gesehen. Und das ist halt Wahnsinn. Das ist halt wirklich, erstens mal glaubt man ja die Gags, weil das wird ja dann alles für die Leute auch später, kenne ich. Und das wird halt ein Thema.
Es fängt ja aber schon an dem Abend selber an. Ich meine, du guckst nicht mehr in Augen oder in Gesichter, sondern du guckst in Kameralinsen. Der Bezug zum Publikum, der für dich ja auch total wichtig ist, geht da auch verloren.
Und die Leute können gar nicht mehr klatschen, weil die haben ja das Handy in der Hand und dann klatscht ja keiner mehr so, weil sonst verwackelt ja das Bild, weil die Kamera läuft meistens weiter. Es ist echt spannend. Also,
Okay, wehren kann man sich aber auch nicht dagegen, muss man einfach mitgehen. Das ist ein Phänomen der Zeit, kann man nichts gegen machen.
Genau, also ist völlig normal. Zum einen hat man ja am Anfang gedacht, das hilft unglaublich im Business, weil man natürlich dann populärer wird und viele, viele Fans hat. Aber der Nachteil ist einfach, dass halt alle, sag ich mal, von dir alles sofort wissen, egal wo du hinkommst. Man ist so im Zwiespalt. Also letztendlich ist man im Zwiespalt. Ich hatte jetzt am Wochenende eine Autopanne, war dann total wirklich geflasht, dass mein Mobilitätsausstatter mir innerhalb von 1,5 Stunden ein Auto nach Hause gebracht hat und mein Auto geholt hat. Und habe natürlich mich über Social Media bedankt. Kann man jetzt nennen, wie man will, aber der Mitarbeiter, der hat mir extra angerufen und gesagt, Herr Vogt, das ist ja so schön, dass Sie sich da im Netz bedankt haben. Man tut da wieder Gutes.
Ja, ja, klar.
Und der andere sagt halt wieder, ja, jetzt muss man jetzt das machen. Also da gibt es, ich glaube, aktuell auch nicht mehr falsch und nicht mehr richtig. Ich weiß es gar nicht.
Schwierig. Ja. Ich finde es wirklich schwierig.
Ja, ich finde es auch schwierig.
Aber ich denke schon, dass der Businessman Hansi Vogt das natürlich auch für sich nutzen kann.
Ja, klar.
Ganz wichtig, eben um auch zu sagen, guck mal, der Hansi, der hat sich so nett bedankt. Das ist einfach netter.
Ja,
also das kann man natürlich. Kommt natürlich auf die Art auch wieder zurück.
Was ich so wenig, also eigentlich fast gar nicht mache, ich äußere mich meistens nicht im Netz zu irgendwelchen politischen Themen oder zu irgendwelchen gesellschaftlichen Themen. Meine Meinung behalte ich bei mir. Das habe ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass ich jetzt nicht da mich zu gewissen Dingen einfach äußere, weil ich denke, ich äußere mich nur zu meinem Business. Also wo bin ich unterwegs? War es gut? War es schön? Ich versuche auch kein so großartiger Gigantismus zu verfolgen, dass ich immer sage, es war gigantisch und es war einzigartig und so, weil ich finde, bei uns ist jeder Job einzigartig, egal ob er beim Geburtstag ist oder vor 5.000 bis 10.000 Leuten. Ich bin vom Kastelroder Spatzenfest Moderationswochenende nach Hause gefahren. Ich hatte 40.000 Menschen vor mir über ein Wochenende und ich kam nach Hause und habe gesagt, Schatz, ich bin zu Hause. Ich muss dir gleich was erzählen. Und sie hat gesagt, ja, aber stell erst mal die gelben Säcke raus.
Das erdet.
Und das erdet. Und das Jahr später war sie dann mit dabei und hat sie gesagt, ah, jetzt weiß ich natürlich, was du mir da vom Jahr erzählen wolltest. Diese Emotion. Ja. Und dann kommst du nach Hause. Aber es ist eben so. Und es ist auch immer wieder gut.
Weil du vorhin, vor ein paar Minuten mal gesagt hast, dein Umfeld sagt sogar, du seist zu selbstkritisch. Ist es dann deine Petra, die das dir sagt?
Ja. Also meine Frau ist extrem streng mit mir, was künstlerisch das Thema anbelangt. Also weil sie natürlich auch eine ganz andere Art Humor hat als ich. Ich kann mich ja über einen Jürgen von der Lippe zum Beispiel total beömmeln und sie kann sagen, mir gibt es gar nichts.
Und worüber lacht sie dann?
Ich glaube, sie lacht natürlich auch schon über Gags und über Witze, aber ich glaube, sie hat einfach einen anderen Humor. Einfach eine andere Art.
Andere Ebene.
Ja, andere Ebene.
Das heißt, wenn ihr zusammen Komödien anguckt oder sowas, dann eigentlich nicht auf...
Ja. Oder wenn ich sage, ich würde mit Frau Weber jetzt heute so einsteigen oder ich würde mit der Bühnenmoderation so, dann meint sie, dann kann schon mal sein, dass sie sagt, ja, meinst du, es funktioniert und dann funktioniert es vor Ort gigantisch.
Ja.
Und das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das funktioniert.
Aber ist sie für dich dann das richtige Testpublikum?
Manchmal nicht.
Eigentlich eher nicht, oder?
Manchmal nicht, bin ich ganz ehrlich, manchmal nicht. Aber wir sind schon so lang zusammen und ich bin ihr so unsagbar dankbar für alles, was sie in meinem Rücken so frei hält. Und wirklich, sie war damals 15,5 und mich ein ganzes Leben lang auch als Partner und mit dem ganzen Thema zu ertragen, das war schon, also da hatten wir in Corona schon die eine oder andere Diskussion, wo ich zu ihr gesagt habe, ich muss dir einfach 5000 Mal am Tag Danke sagen, dass du auch bei mir geblieben bist, weil ich bin schon eine Antriebsfeder, ich bin schon ein Tausendsasser und auch so ein bisschen eine Rampensau auf Deutsch gesagt und das muss ja auch immer wieder zu Hause ausgeglichen werden und das macht sie halt super.
Du hast gerade gesagt, sie war 15,5. Also das ist, also wenn man von einer Jugendliebe sprechen kann, dann ist es
sehr
eure.
Ungewöhnlich.
Du warst 19, glaube ich. Fast noch strafbar. Oder wie habt ihr das strafrechtlich gelöst damals?
Okay, mein Schwiegervater hat mal 3 Monate mit mir nicht gesprochen, weil ich war schon ein wilder Hund. So Fukuhila und Humpert Heter Weh und hoch die Tassen und so. Aber irgendwie sind wir halt einfach. Ja, ich will nicht sagen, so eine Art Seelenverwandt, aber wir können sehr schlecht miteinander streiten. Wir können sehr schlecht, also wir haben relativ die gleichen Interessen, also sportlich, gesellschaftlich, kulinarisch, urlaubstechnisch. Also das funktioniert Gott sei Dank bis zum heutigen Tag alles sehr, sehr harmonisch.
Und sie hat ja, glaube ich, hatte ein Kosmetikstudio, ist das
sie
richtig?
Sie hatte ein Kosmetikstudio bis 2020.
Ja. Und ist jetzt aber voll... bei dir eingestiegen.
Ja, ja, das war unser Plan, war so ein bisschen, wenn die Kinder dann, sage ich mal, so ein bisschen aus dem Haus sind, in Anführungszeichen, mein Sohn studiert hier in Stuttgart, in Ludwigsburg, soziale Arbeit, meine Tochter wird Erzieherin, also beide Kinder gehen die komplette soziale Arbeitsschiene. Und dann haben wir gesagt, jetzt wäre es doch schön, wenn wir dann letztendlich auch dieses Fahrwasser kriegen würden, als Paar gemeinsam den einen oder anderen Job zu bereisen. Weil das ist die große Gefahr, glaube ich, in einer Beziehung, wenn man dann lange zusammen ist, dass das Business sich ja eigentlich auch in gewisser Art und Weise ein bisschen auseinandertreibt. Der Mann heißt dann erfolgreich in seinem Thema und die Frau hat dann 20 Jahre die Kinder großgezogen und sagt dann, ja, wo bin ich jetzt und wie mache ich das? Wir hatten immer das Glück, meine Frau hat auch zu Hause ein Studio gehabt und hat die Kinder nebenbei großgezogen. Natürlich mit mir schon, aber ich muss schon ehrlich sagen, das war für mich jetzt kein Thema. Ich konnte gehen, ich bin nach Hause gekommen mit den langen Tourneen und so, da war sie schon der Fels in der Brandung. Muss man auch immer Danke sagen und auch immer nie vergessen. Aber jetzt haben wir gesagt, jetzt ist es doch super, wenn wir das miteinander ein bisschen so machen können.
Und es funktioniert?
Das funktioniert in der Hinsicht, weil wir es nicht übertreiben. Ich habe zwei Fahrer. Wir machen das gerechnet immer einmal im Wochenende im Monat.
Okay.
Also ich habe zwei Fahrer, die mich fahren seit über 5 Jahren jetzt. Das ist das Beste, was es gibt, weil du im Verkehr dich auf deinen Job konzentrieren kannst und auf dein Business und nicht mehr auf die Straße gucken musst. Und das ist sensationell. Und wenn das dann nicht zu viel ist, dann ist es auch wieder gut. Weil jedes Wochenende wäre jetzt, glaube ich, für uns beide wieder zu schwierig.
Ich kann mir nämlich vorstellen, dann so von null auf ganz.
Weil ich bin dann doch dann vor der Veranstaltung auch, sage ich mal, fokussiert und auch aufgeregt. Nach wie vor noch Lampenfieber und auch immer dieses Bauchkrummeln, das ist nach wie vor. Obwohl ich eigentlich weiß, das müsste heute funktionieren, ist es trotzdem da. Ist aber gut, solange es noch da ist. Und darum machen wir das immer so punktuell.
Du bist wie viel Nächte, kann man sagen, im Jahr unterwegs? 120, 130?
Nein, das reicht nicht ganz.
Reicht nie mal.
Also wir hatten, also ich habe dieses Jahr 152 veranstaltet.
152. Ja. Jetzt stelle ich mir vor, weil du gesagt hast mit deiner Petra, dass ihr das so gut hinbekommen habt, dass du auch so dankbar bist für die lange Zeit. Seid ihr jetzt dann 35 Jahre verheiratet? Ja. Ja. Ich stelle mir es gar nicht so einfach vor, Frau Vogt zu sein. Und zwar nicht, weil du kein guter Typ bist, sondern weil du natürlich bei dir zu Hause bekannt bist wie ein bunter Hund. Die Leute lieben es auch, auf dich zuzugehen. Ja. Und weil sie auch wissen, dass da was zurückkommt.
Ja.
Du bist einfach sehr zugänglich, sehr freundlich.
Ja.
Aber mit dir kann man ja nicht über die Straße gehen. Wenn man sagt, komm, wir gehen mal kurz zum Italiener, nur geschwind eine Pizza essen oder so. Das wird mit dir eine Expedition. Wie geht das?
Ja, also wir haben uns daran gewöhnt. Am Anfang war das schwierig, wo die Kinder auch noch kleiner waren, fand ich es immer ein bisschen schwieriger. Mittlerweile haben wir uns volle Kanne dran gewöhnt und es ist eher schon wieder anders, dass man sich drüber freut.
Ja. Ja, ist deine Frau auch? Also, dass du dich freust, kann ich mir vorstellen.
Ja, ich glaube, es ist einfach dieses Thema, dass man sich daran gewöhnt hat und dass man es auch schätzt. Und ich habe auch meiner Familie, auch meinen Kindern es lange erklärt, dass wenn der Papa halt hin und wieder über den Bildschirm läuft und im Radio zu hören ist und bei Festzelten und bei Veranstaltungen dementsprechend die Abläuse abholt, dass er dann natürlich im normalen Leben auch irgendwo erkannt wird und auch irgendwo, sage ich mal, hofiert wird, ist völlig normal. Wenn wir es immer in einem gewissen Maße machen, ist das alles in Ordnung. Wenn Leute natürlich komisch kommen, dann kann man das denen auch freundlicherweise sagen. Aber wir sind eigentlich vom Naturell her sehr zugängliche Menschen, sind vereinsgetreu aufgewachsen. Meine Frau kommt ja auch vom Feldberg oben. Und wir haben eigentlich diese Kommunikation im Herzen. Mhm. Und dieses Dankbarsein sowieso. Und es kann ja morgen dein Kunde sein. Also im Endeffekt gibt es ja Leute, die kommen auf dich zu und sagen, oh, es ist gut, dass ich dich gerade triff. Ich hätte mal eine Frage.
Ja, ja.
Also es gibt zum Beispiel Mitarbeiter, die mich irgendwo in der Stadt treffen und sagen, wir haben nächstes Jahr Jubiläum, du müsst mal bei unserem Chef anrufen. Dann sage ich, ja, ich kann jetzt nicht beim Chef anrufen. Das müsse schon sie irgendwie organisieren und so. Und so gibt es die Kommunikation auf ganz normaler Ebene.
Aber du hast ja dann quasi auch niemals das Recht, mufflig zu sein. Hansi Vogt, der mal rausgeht, schlecht gelaunt ist und genau zu dem sagt, du lass mich in Ruhe, ich hatte echt ein scheiß Wochenende, Auto ist kaputt.
Ja.
So, geht nicht.
Also ich bin eigentlich...
Keiner sollte natürlich so ruppig sein, aber kann ja mal sein. Man kommt nicht immer mit dem Grinsen aus dem Haus.
Nee, nicht immer. Aber ich bin eigentlich vom Grundnaturell her bin ich eigentlich jetzt ein positiv gestimmter Mensch. Ich darf ja wirklich nicht grummelig sein. Mhm. Ich habe eine tolle Familie, wir haben einen Wahnsinns-Freundeskreis. Ich habe die Strolche, das ist meine Radgruppe. Ich habe die Golfer, ich habe die Wandermannschaft, ich habe die Weinsportgruppe. Also
die gefällt mir besonders übrigens, die Weinsportgruppe. Das finde ich eine sehr schöne Kombination. Das
ist Wahnsinn.
Das heißt, man...
Man trifft sich einmal im Monat auf ein Gläschen Wein und wir philosophieren dann quasi über das Weingut oder über den Winzer und lassen uns da halt ein bisschen das auch dementsprechend gut gehen, indem wir so ein Weingut hin und wieder mal besuchen dürfen. Mhm. Und die Mischung macht's. Wir haben den Bürgermeister dabei, den Rechtsanwalt, den Zahnarzt und den Unternehmer und den Künstler. Also bunter kann diese Konstellation gar nicht sein.
Und der Sport? Wann?
Vorher, nachher? Ja, ich habe diese Gruppe gegründet aus dem Grund, wir sind am Anfang mit den Stöcken, als es losging mit dem Nordic Walking, sind wir mit den Stöcken in den Wald und haben das quasi dort mit einer Rucksackflasche begossen. Mhm. Und so ist die Weinsportgruppe eigentlich entstanden. Und natürlich hat man mit den Jahren gesagt, naja, wir müssen ja jetzt nicht jedes Mal in den Wald laufen, jetzt können wir ja mal irgendwo mit dem Fahrrad hinfahren. Und dann hat man ja mal gesagt, ja, aber jetzt, wenn wir da 3-4 Gläser zu viel haben mit dem Fahrrad, ist ein bisschen gefährlich, dann haben wir uns mal irgendwo hinfahren lassen. Und dann kommt natürlich eins zum anderen und dann haben wir, also auf der Weinmesse in Düsseldorf, sind wir dann schon begrüßt worden, weil irgendwie jemand gehört hat, ja, jetzt kommt die Weinsportgruppe. Es ist halt witzig.
Okay, also ihr habt den Sport langsam ausschleichen lassen.
Ja, mittlerweile
ist aufs Wesentliche zu konzentrieren.
Ja, aber das ist wichtig. Ich finde, das soziale Umfeld muss unglaublich stimmig sein. Und es ist auch wichtig, das zu pflegen, weil ich bin ja meistens Freitag bis Sonntag auf der Bühne. Und da kannst du privat relativ wenige Kontakte pflegen. Und deshalb haben wir früh angefangen, auch meine Frau, wir haben tolle private Kontakte, wo wir halt dann sagen, okay, das ist unsere Mittwochs-Yoga, das ist das Donnerstag-Turnen. Und da haben wir, Samstag, Sonntag ist bei uns halt immer eher Job. Mhm.
Weil du deine Kinder angesprochen hast, haben die gelitten manchmal unter der Prominenz? Weil vielleicht in der Klasse sagen die dann, ah, das ist hier doch der Volksmusik und Schlager, Fuzzi und überhaupt sowas muss man sich dann ja vielleicht auch mal anhören.
Also meine Tochter bei der Einschulung auf die Frage der Lehrerin, was macht denn der Papa, gesagt, mein Papa ist eine alte Frau.
Hat Frau Weber direkt durchgeschlagen.
Es war sehr witzig und mein Sohn kam mal heulend nach Hause und hat gesagt, Papa, wieso bist du eigentlich kein FC Bayern-Spieler?
Oh.
Und ich habe das den Kindern mit meiner Frau zusammen immer sehr in aller Ruhe erklärt, sehr ruhig, behutsam, am Sonntagmorgen mal beim Frühstück, wenn man zu Hause war oder unter der Woche, wie auch immer. Und sie haben es relativ früh verstanden, weil ich halt auch ihnen erklärt habe, schaut, das, was wir hier haben, das ist halt irgendwie mein Job und dieser Job bringt dann das mit. Und man muss ja die Leute nur antickern in der Situation, wo es schön ist. Also wenn wir im Urlaub saßen, haben gesagt, wir sind jetzt hier, weil der Papa halt hin und wieder mal das macht und das. Funktioniert.
Dann verstehen die.
Jetzt sind die natürlich mega stolz, finden es super. Mein Sohn kommt jetzt immer mehr, sag ich mal, nach Hause und sagt, Papa, irgendwie, wie hast du das jetzt damals und so und jetzt, ja, also cool und
besser. Ja. Aber selber kein, du hast gesagt, nee, beide gehen in die soziale Richtung. Dieses Künstlergehen oder die Rampensau.
Haben sie beide. Sie haben am Geburtstag von meiner Frau super performt. Mega. Ohne Zettel, frei weggesprochen. Eine schöne PowerPoint-Präsentation gemacht. Ich habe gesagt, ihr dürft es machen, ihr dürft nur nicht zu lang werden. Das ist immer tödlich. Kommt auf den Punkt. Wechselt euch ab, sprecht nicht übereinander und dann alles andere macht ihr. Und sie haben es echt mega gemacht. Mhm. Sie haben beide das Talent. Ich glaube auch, dass ihr Weg irgendwann später mal in solche Entertain-Berufe geht, weil du kannst ja auch als Erzieherin musst du auch entertainen. Du hast Mitarbeiterin, du hast Kinder und das ist eben eine andere Bühne. Und beim Yannick, soziale Arbeit, er wird ja irgendwann mal auch in einer großen Firma, sage ich mal, als Sozialarbeiter oder sonst irgendwas entertainen müssen und sprechen. Und die können beide sprechen vor Leuten. Mhm. Und das habe ich vielleicht ihnen in die Wiege gelegt und die soziale Ader kommt ein bisschen von der Mama.
Schön,
ja.
Wenn man das so sagen kann, oder?
Nee, glaube ich, dass es so ist.
Ja. du hast gesagt, deine Frau und du beide am Feldberg groß geworden, unglaublich verwurzelt im Schwarzwald, du ja auch offizieller Schwarzwaldbotschafter. Jetzt, wenn man so eine Region vertritt, die in den letzten Jahren touristisch unglaublich aufgeholt hat wieder, Wahnsinn, oder auch so alte Fehler vielleicht ausbügeln konnte, steht ganz, ganz gut da. Trotzdem gibt es viele Herausforderungen. Jetzt zum Beispiel, wissen wir alle, Thema Klimawandel zum Beispiel. Wie ist das mit dem Wintersport im Schwarzwald? Geht für viele Mittelgebirge, da ist einfach ganz viel gerade auch im Wandel. Ja. Verstehst du dich dann auch als einer, der solche Themen aufgreift, oder bist du doch der, der lächelt und dasteht und winkt, oder wirst du auch da einbezogen?
Also ich bin seit über 15 Jahren offizieller Schwarzwaldbotschafter, repräsentiere diese grüne Oase des Glücks, so nenne ich sie immer gerne, und bin da auch in verschiedenen Ausschüssen und natürlich auch mit dabei, habe aber keine politische Ambition und bin auch nicht in irgendwelchen Gremien, die irgendwelche Dinge entscheiden oder absagen oder sonst irgendwas tun, wie jetzt zum Beispiel Naturpark, Nordschwarzwald, Biosphärengebiet oder sonst irgendwas. Ja. Also letztendlich ist meine Aufgabe, und ich glaube, das passt auch zu mir, zu repräsentieren. Ich bin in der Jury vom Kuckuck Award, moderiere dann auch den Kuckuck Award, da geht es um den Hotel- und Gastronomiepreis, bin da in der Jahrestagung mit verwurzelt als Präsentator und bin auch stark vernetzt im ganzen Schwarzwald-Tourismus mit der Genusstour, wo ich dann sage, okay, wir gehen mittwochs in verschiedene Regionen, machen mit den Gästen was und so. Aber die politischen Themen, das war auch immer so ein bisschen mein Favorite und mein Thema, wo ich gesagt habe, wenn ich mich da zu weit reinlehne, kann ich nicht mehr so frei entertainen, wie ich das eigentlich auch möchte. Und ich drücke mich davon nichts, gar nichts. Aber ich glaube, du musst dann schon irgendwo deine Linie fahren. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Du kannst nicht am Sonntag auf die Demo am Sonntagmorgen um 10 und am Sonntagabend um 18 Uhr im Bierzelt sagen, hoch die 1000 Freunde, jetzt gibt's da kriegen wir, glaube ich, ein Problem. Mhm. Und ich glaube, ich habe das die letzten Jahre sehr, sehr suffisant und gefühlvoll so meine Linie gefunden.
Ich glaube, das ist konsequent. Trotzdem werden diese Themen natürlich auch an dich herangetragen. Jetzt hast du bist beim Landwirt und der schimpft auf, was weiß ich, auf Brüssel, aber auch auf Stuttgart und auf Berlin sowieso. Ja. Und dann kommt der Skiliftbetreiber und der sagt, so, der Lift, der lief jetzt genau fünf Tage. Was soll ich machen? Du bist dann natürlich schon auch einer, der das mitbekommt, der vielleicht auch mal mitleidet.
Ja, ja, klar. Ich habe selber ein Ferienhaus am Feldberg mit 3 Ferienwohnungen. Ich bin ja da aktiv, sage ich mal, auch mit bewandert, dass vielleicht ein Gast sagt, jetzt haben wir bei Ihnen eine Ferienwohnung gebucht und jetzt haben wir keinen Schnee. Aber wir können es halt auch nicht ändern. Ich meine, wir können viel, aber das geht jetzt halt einfach nicht. Letztendlich ist es ein globales Thema, wo natürlich auch viel drüber diskutiert wird und viel drüber geredet wird. Man kann oft mal sagen, ja gut, wir jetzt in Deutschland können das Klima ja nicht retten, wenn die Welt nicht hilft.
Dann sagen halt, die anderen, ja, irgendeiner muss anfangen.
Irgendeiner muss anfangen und dann haben wir die Diskussion schon auf dem Tisch. Ja. Und da ist ja wieder die Geschichte, wie kannst du im Kleinen anfangen und wie reflektiert man es nach oben und ganz nach oben. Also das ist schon ein ganz, ganz schwieriges Thema.
Aber das heißt, du musst auch am Stammtisch eigentlich immer so ein bisschen...
Nicht nur am Stammtisch.
Umlavieren.
Nicht nur am Stammtisch, sogar auf der Bühne. Also ich meine, ich habe ja viele Diskussionsforen. Ich habe ja für die Bäcker- und Metzgerinnung, für die Handwerkskammer in Freiburg auch Foren mit moderiert, wo es um den ganzen Strompreis ging und so. Und da musste ich ja auch da, sage ich mal, mit argumentieren.
Gut, aber als Moderator darf man natürlich im Prinzip neutral bleiben. Richtig. Da gibt es ja dann Repräsentanten der unterschiedlichen Richtungen.
Und das ist genau das, was ich auch als Schwarzwaldbotschafter versuche immer zu verfolgen. Ich bleibe neutral, höre mir aber sehr gerne die Probleme an vor Ort und gebe sie natürlich an die dementsprechenden Leute in Anführungszeichen weiter. Mhm. Ich war jetzt erst vor kurzem mit meinem Schwarzwald-Tourismus-Geschäftsführer unterwegs und da hatten wir eben auch ein Thema, wo jemand gesagt hat, ja, man bräuchte jetzt unbedingt das und das und das und jenes. Und dann tauschen wir uns da aus. Aber letztendlich sind es Wünsche von Kommunen oder Regionen, wo man dann sagt, naja, aber ich meine, so schnell können wir jetzt das auch nicht umsetzen. Mhm. Man kann schon irgendwie vielleicht versuchen, einen Stein ins Rollen zu bringen, Aber das ist ja alles nicht mehr ganz so einfach heutzutage. Nee, und du hast sofort, wenn du eine gute Idee verfolgst, auch ganz, ganz viele Gegner und Gegenwind.
Ja, und leider ist es mittlerweile ja auch sehr hysterisch. Also wenn man eine Meinung vertritt, dann war es früher, konnte man dann diskutieren. Heute wird man im Zweifel dann halt niedergemacht.
Ja, oder auch angefeindet. Und vor allen Dingen auch unangemessen angefeindet, dass es dann sehr persönlich wird. Ja. Obwohl du für eine Sache stehst.
Ja.
Und auf einmal wirst du aber persönlich angegriffen.
Wie viele Versuche gab es denn, dich vielleicht zu vereinnahmen oder positiver gesagt ins Boot zu holen, dass einer gesagt hat, Mensch, der steht für den Schwarzwald, dann...
Ich bin gestern Abend bei einer Veranstaltung angesprochen worden, ob ich nicht Bürgermeister einer Gemeinde werden möchte.
Tatsächlich?
Ja, das ist ja immer wieder das Thema. Heutzutage will man ja Leute, die vielleicht auch gutes Netzwerk haben, weil das ist das A und so. Du brauchst ja, wenn du eine kommunalpolitische Gemeinde führst, brauchst du gute Kontakte.
Ja.
Und das ist... Also ich werde immer wieder mal auf das Thema angesprochen, aber solange ich, sage ich mal, mein Hauptbusiness noch so verfolgen darf, wie ich es jetzt tue, mit Singen, mit Comedy, glaube ich, ist es auch, wenn man es ganz ehrlich nimmt, da müsste ich das andere komplett aufhören.
Ja.
Ich glaube, du kannst nicht anfangen. Es ist so schon eine Gratwanderung, was ich mache.
Es gab mal einen singenden Bürgermeister in Reutlingen,
ja,
da gab erster Bürgermeister.
Ja.
Es ging nicht gut.
Nee, es geht nicht
es
gut.
Es ging nicht gut.
Also ich bin da wirklich glücklich drüber, dass die Gesellschaft mich da akzeptiert als offizieller Schwarzer Botschafter. Es gibt auch viele Leute, die sagen, wir wollen als Moderator keinen Schlagersänger, sondern wir begrüßen ihn als offiziellen Schwarzwaldbotschafter. Sind aber dann total happy, wenn ich um 22:30 sage, so Freunde, jetzt machen wir mal die Krawatte weg und hauen mal eine auf den Putz. Und dann sagen alle, das ist natürlich die eierlegende Wollmilchsau, das ist das Chamäleon, wo wir brauchen.
Ja.
Und deshalb ist mein Marketingkonzept eben so auch gewachsen über die Jahre. Ich habe ja gemerkt, es funktioniert. Du brauchst letztendlich für die eine oder andere Geschichte einfach nur einen Titel.
Du bist auch noch Coach. Kann man das so sagen?
Wen? Ja, aber nicht offiziell, sondern inoffiziell.
Man findet es aber auf der Homepage.
Man findet's.
Man könnte dich auch da buchen.
Ja, es buchen mich auch viele Leute.
Ja.
Also Steuerberater hatte ich neulich zwei, die ihre digitalen Abrechnungssysteme vorgestellt haben und hatten einfach ein wahnsinniges Problem vor ihren Klienten da, das ein bisschen zu kommunizieren, und obwohl sie einen Referenten dabei hatten, und die habe ich dann halt ein bisschen gecoacht für den Abend.
Also sprich, du sagst denen dann einfach, wie sie diese trockene Materie so an die Leute ranbringen, dass es funktioniert.
Es geht ja letztendlich schon los, wie er das Mikrofon hält und wo er die Hand hat und wo er halt auf die Bühne geht und wie er halt seine Mitarbeiter begrüßt und wie er seine Klienten begrüßt und wie er die Referentin begrüßt. Und das geht ja schon. Das sind ja Kleinigkeiten, wo vielleicht der Kunde gar nicht merkt. Aber ich sehe es sofort und ihm dann einfach helfe. Und für mich ist es manchmal auch wieder so eine Selbstjustiz, sage ich mal, dass du dann auch wieder mal zu dir selber, ja, Moment mal, hier machst du jetzt einen auf Oberlehrer, aber wie machst du es denn selbst? Aber ich habe natürlich auch die Weinhoheiten gecoacht, eine gewisse Zeit vor Corona, also die ganzen Weinprinzessinnen, weil man muss sich immer überlegen, diese jungen Mädchen, die werden Weinhoheiten, und dann werden die in dieses kalte Wasser geworfen und dann kommen da irgendwelche Eröffnungsfeiern und Meetings und große Feierlichkeiten und die wissen gar nichts.
Ja.
Und dann habe ich die halt auch ein bisschen an die Hand genommen und gesagt, also passt mal auf, wenn ihr zu einer Veranstaltung eingeladen seid, dann nehmt wieder mal mindestens mal 5 Kleider mit. Ja, wieso denn das? Das heißt, wenn der Vorhang blau ist und du hast ein blaues Kleid an, dann sieht es einfach nicht gut aus. Ach so, ja, okay. Und dann Mikro und Kärtchen und einfach
also ein bisschen vorbereiten. Aber du vermittelst Handwerk.
Ja, absolut.
Also du bist kein, man kann dich nicht als Coach, als Motivationsguru oder was es da sonst so gibt, zum Teil auch an schrecklichen Dingen. Sowas
ja,
nicht.
Nee, also ich finde, jeder, der die Traute hat, auf eine Bühne zu gehen, ist ja schon motiviert. Also ich muss ja den nicht motivieren, jetzt da hochzugehen. Ich versuche den Leuten ein bisschen zu helfen, und es war auch mal ein Stimmenimitator bei mir und ich habe nach 15 Minuten gesagt, vergiss es, du brauchst mir nichts zu bezahlen, aber lass es einfach. Er hat sich ja dann auch mal nochmal gemeldet und hat gesagt, er hat jetzt keine Gage bekommen. Da sage ich, ja, aber ich kann mir gut vorstellen, warum, weil du kannst es einfach nicht. Es gibt einfach Leute, die überschätzen sich maßlos, und wenn man dann einfach nur macht und ich sage, ja, wer bist du jetzt? Ja, Jogi Löw. Und dann sage ich, nee, das reicht wirklich nicht.
Also da muss man manchmal dann auch die grausame Wahrheit aussprechen.
Ja.
Wenn ich dir so zuhöre, dann habe ich das Gefühl, du möchtest einfach so weitermachen. Also du fühlst dich total wohl in all deinen Rollen. Oder gibt's eine Geschichte, wo du sagen würdest, die fehlt mir noch, da möchte ich noch mehr machen oder was ganz Neues erschließen? Du hast vor Jahren mal gesagt, schön in einer Sitcom mal mitmachen, im Fernsehen, sowas, da eine
coole Rolle. Also ich glaube, ich würde schon sehr gerne für den Schwarzwald, für unsere Heimat Baden-Württemberg, also gerne für ganz Baden-Württemberg, nochmal so eine Geschichte wie die Schwarzwaldklinik.
Mhm.
Das wird sehr schwer.
Und du der Halbgott in Weiß.
Nee, nicht der Halbgott, aber irgendwie so eine, ich fand ja immer Drei Damen vom Grill sensationell mit dem Pfitzmann. Das waren so Sendungen, die waren so vom Leben, weißt du? Und der Pfitzmann hat eine tolle Rolle gehabt. Der war ja so ein bisschen so, und da hätte ich schon wahnsinnig Lust drauf, das nochmal irgendwie, aber ich weiß gar nicht, ob, es ist sehr zeitintensiv. Ich habe ja schon bei 2-3 Filmen mal mitgespielt. Also hier Dog or the Doig bei dieser Serie da und bei diesem Kinofilm. Und da habe ich schon gemerkt, du, wenn du 2-3 Tage da am Set bist, es ist schon alles sehr, sehr langatmig. Und da kann es wieder sein, dass der Hansi etwas zu ungeduldig wird, weil der Hansi ist ja so ein Workaholic auch ein bisschen. Also wenn man meinen Terminplan anschaut, ich habe 23 Events im Oktober und die organisieren wir selbst. Also wir fahren hin, wir machen die Technik in der Orga selber, das Programm, zack, tschuf, tschaff. Meine Frau sagt manchmal, wie schaffst du das? Das Duracell-Häschen ist wieder im Auto. Also da kann es sein, dass ich vielleicht dann selber mit mir wieder unglücklich werde, dass ich sage, oh Gott, was habe ich denn jetzt da angefangen? Weil das ist sehr, sehr zeitintensiv. Ich habe ja beim SWR auch viele Sendungen moderiert und habe dann auch immer gedacht, ja, sag mal, das könnte man doch alles ein bisschen vorantreiben. Ich könnte da und so und bin da auch relativ, vielleicht auch ein bisschen zu ungeduldig.
Ich glaube auch, dass du mit deinem, mit den Dingen, die schnell umzusetzen sind, und wenn man so die Bühne gewohnt ist, dann sind solche Formate natürlich, da muss man ganz schön.
Genau.
Muss man ganz
ich
schön
liebe es, vor Publikum zu stehen, sie zu unterhalten. Es ist ein großes Glück, egal ob klein, ob groß. Es ist natürlich ein wahnsinnig schnelles Business geworden. Also man hechelt allem hinterher, weil eine Sensation nach der anderen präsentiert wird und immer noch schneller, noch besser, noch gigantischer. Und es ist wahnsinnig schwer, hinterherzukommen.
Aber höre ich dann so ein bisschen raus, dass deine Petra sich auch wünschen würde, dass du den Terminkalender schon mal ein bisschen entschlackst, dass ein bisschen weniger sein dürfte?
Ja, vielleicht schon, aber da hat der Hansi wieder Angst, dass er vielleicht hinten runterfällt und dass es dann irgendwie, ja, das haben wir nicht mehr so gefragt und dann kommt diese Nummer und du bist gar nicht mehr viel unterwegs und hast keine Lust mehr und so in die Richtung. Das ist ja immer diese Gratwanderung, weißt du?
Da muss man aber aufpassen, dass man nicht zum Getriebenen wird. Das ist schwierig.
Aber wir hatten jetzt 2 Jahre lang Urlaub. Also man muss wirklich sagen, alle Künstler, die jetzt zu Hause waren, die haben ja gesagt, oh Gott, was ist denn jetzt mit mir? Und es gibt viele, viele Leute, die gerade im Moment noch wirklich große Probleme haben, im Live-Bereich wieder am Start zu sein. Also da hat sich schon vieles getan in unserer Szene. Und es wird sich noch viel tun, weil wir merken ja, in sämtlichen Bereichen ist es ja auch nicht mehr, sagen wir mal, nicht mehr einfach. Die Kommunen sagen, ja, wir überlegen uns jetzt auch, ob wir jetzt das Stadtfest nochmal so bestücken oder so oder so. Die Firmen sagen, naja, früher haben wir da auch noch ein bisschen gesponsert und da müssen wir jetzt aber auch mal gucken mit den Mitarbeitern und so. Also wir haben ja schon sehr viele äußere Umstände, wo ja schon auf uns einprassen, wo natürlich die Veranstaltungsbranche natürlich schon zu kämpfen hat.
Ja, und das Publikum ist ja auch zurückhaltend. Ne? Und das Publikum
ist alles ein bisschen teurer geworden und die Leute sagen dann auch, ja gut, das Lied haben wir schon gehört, den Künstler haben wir schon gesehen. Wir haben jetzt auch die Fernsehapparate sind zu Hause sehr groß geworden, sehr digital und man kann wirklich auch alles zu Hause schön anschauen, das Social Media Netz, alles ist da. Also man muss schon gucken in dem Business, wo wir uns bewegen, wo ist so meine Nische, wo kann ich noch Punkte setzen.
Und da sagen die Leute, den Hansi habe ich schon auf dem Handy, hier habe ich letztes Mal gefilmt.
Das alles ist super. Alles möglich.
Den kenne ich schon. Ja. Hansi, was ist härter, wenn der SC Freiburg verliert oder wenn zu wenig Schnaps in der Schwarzwälder Kirschtorte ist? Was schmerzt dich persönlich mehr?
Ich bin ja offizieller Kirschtortenbotschafter geworden und habe nur die Silbermedaille bekommen, weil ich zu viel Schnaps in die Kirschtorte gemacht habe. Und dann habe ich gesagt, aber meine Torte wird beim Essen lustig sein. Da wird man lustiger. der SC Freiburg ist für mich ein Phänomen. Ich freue mich auch sehr, dass der VfB drin geblieben ist. Also wirklich, ich finde, und jetzt haben wir noch hier mit Heidenheim und Hoffenheim. Also jetzt sind wir echt stark im Ländle. Ich bin auch wirklich Fußballfan und ich gönne es jedem. Und hoffe jetzt, dass die deutsche Nationalmannschaft wieder an den Start kommt. Weil das ist der Hansi, hä? Der Hansi.
Dass der wie lange noch?
Ja, genau. Und von dem her, ja.
Na gut, aber sehr sympathisch, dass du zu viel Schnaps reingemacht hast in die Torte.
Find ja, also
gut.
Ich werde ja immer noch, wenn ich jetzt irgendwo eingeladen bin, zu Geburtstagsfesten oder so, sagen die Leute meistens, bringst du deine Kirschtorte mit, weil dann haben wir es ein bisschen lustiger. Mhm. Also die ist wirklich sensationell. Ich bin da nach wie vor von mir selber überzeugt, dass meine Kirschtorte die einzig wahre ist.
Schön. Hansi, es hat unheimlich Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Mach weiter so.
Danke.
Und guck aber, dass du genügend Zeit hast auch für dich, für deine Frau. Ist, glaube ich, du brennst schon so ein bisschen an beiden Enden. Deswegen auch mal gucken, dass du
entschleunigst. Ich habe ja einen Herzenswunsch meiner Frau jetzt zu erfüllen. Wir werden 3 Wochen lang Richtung Norwegen fahren und machen mal 3 Wochen lang den Laden komplett dicht.
Keine Auftritte?
Nichts.
Nichts.
Der ganze August nicht.
Okay. Ja. Auch nicht an der Autobahnraststätte einfach anfangen, Hansi, gell? Einfach lassen.
Es fangen jetzt auch schon wieder Leute an. Im Bahnhof, überall fangen wir an zu singen.
Wahnsinn. Hansi, vielen Dank.
Ja.
Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
Vielen Dank für die Einladung ans ganze SWR4-Team. Das Allerbeste und weiterhin SWR4 hören.
Dankeschön. Mach's gut.
Danke.
Assenheimers Promi-Talk. Jede Woche neu in der SWR4-App und natürlich in der ARD-Audiothek. SWR 4, da sind wir daheim.